Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
Wenn man Briten Freude bereiten will, muss man ihnen bloß sagen, wie das Musikinstrument, das sie Bagpipe nennen, auf Deutsch heißt, nämlich Dudelsack. So exotisch dieses Wort für die Briten ist, so exotisch ist der Dudelsack als Musikinstrument für uns. Und trotzdem gibt's in Deutschland Menschen, die sich mit Dudelsäcken beschäftigen. Wie das aussieht, könnt ihr euch im Blog zur Sendung ansehen auf hornbach.de/macher. Da findet ihr Florian Ganselmeier und der baut sogar Dudelsäcke. Hallo Florian.
Hallo, servus.
Baust du nur oder spielst du auch?
Beides. Also ich würde sogar sagen, das ist eine wesentliche Voraussetzung, wenn man halbwegs akzeptable Instrumente bauen will, dass man die auch einigermaßen leidlich bedienen kann, weil es ja nicht nur ein Fertigungsprozess ist, sondern im Anschluss zu dem Fertigungsprozess, wenn der in der Werkstatt abgeschlossen ist, das Einrichten und Abstimmen des Instrumentes, was eigentlich noch deutlich wichtiger ist. Und das kann man eigentlich nur machen, wenn man das Instrument auch bedienen kann.
Ah, da frage ich dich nachher nochmal nach Stimmen eines Dudelsacks. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Dudelsackbauer zu werden? Weil das ist dein Hauptberuf, ne? Du lebst davon.
Ja, genau. Ich bin mittlerweile seit über 10 Jahren selbstständiger Dudelsackbauer und hab mir sogar eine, Auszeichnung, Urkunde, einen Gesellenbrief in die Werkstatt gehängt. Genau,
so heißt's. Ist es ein Ausbildungsberuf Dudelsackbauer?
Nicht direkt Dudelsackbauer, es fällt unter das Feld Holzblasinstrumentenmacher. Ich bin sogar offiziell zertifizierter Macher sozusagen, steht auf dem Gesellenbrief.
Geil.
Holzblasinstrumentenmacher.
Okay, wie bist du da hingekommen?
Mit dem Auto. Ich bin übers Spielen bin ich zum Bauen gekommen. Mhm. Also meine musikalische Karriere ist in den Kinderjahren begründet, habe dann viel, also mit Klarinette und Saxophon begonnen, viel Blasmusik, aber auch Jazz, 15 Jahre in der Big Band gespielt. Und durch Zufall eigentlich über so einen Mittelaltermarkt bin ich dann auf das Instrument Dudelsack gestoßen und war fasziniert von dem Klang. Und hat man dann so hemdsärmlich einfach mal bei eBay, was man also überhaupt nicht machen sollte, natürlich für 100 Euro oder Mark, damals wahrscheinlich waren es so 100 Mark, einen Dudelsack geschossen, der mehr Deko wie Instrument war. Und habe mich so dann irgendwie in die Materie eingearbeitet. Dann natürlich relativ bald gemerkt, es wird so nichts, und habe mir dann ein anständiges Instrument besorgt. Und war aber mit den Instrumenten, die es so am Markt gab, zu der Zeit waren das ja nur wirklich sehr eine kleine Handvoll an Instrumentenbauern, die wiederum nur ein Standardmodell hatten und so Vogel friss oder stirb, entweder du nimmst es oder halt nicht. Und das hat mir irgendwie alles nicht so gefallen. Deswegen habe ich dann versucht, selber ein Instrument zu bauen, auch wieder etwas hemdsärmlich mir gedacht, nee, also schwierig kann es nicht sein, da irgendwie ein paar Löcher in Holz zu bohren. Hab dann relativ schnell feststellen müssen, okay, er ist doch schwieriger. Und so hat es seinen Ursprung genommen, genau.
Fasziniert vom Klang, beschreib den doch mal.
Die Faszination vom Dudelsackklang finde ja ich, dass du hast nicht nur eine Melodie, die dich irgendwie berührt, sondern durch die Gestaltung von dem Instrument, du hast ja immer 1, 2, 3, je nach Bauart, Begleittöne, diese Bordun-Töne von den Pfeifen, die meistens über die Schulter liegen, die so einen sonoren, gleichbleibenden Begleitklang machen.
Das wird ja auch oft als, was das ungeübte Ohr erstmal als Lärm identifiziert, ne? Dieses
ja, oder so als Brummen, Surren, ja. Das wird ja als Hummelklang auch oft bezeichnet, irgendwie. Ja, also ich war vor etlichen Jahren mal in Edinburgh zum großen Military Tattoo, und wenn da die Mass Pipes and Drums mit 200 Dudelsackspielern da auf dem Schlag loslegen, dann meinst du wirklich, es hat neben dir jemand einen Bienenkasten umgekippt und die kommen jetzt alle auf dich zu. Mhm. Und dieses Brummen, das ist ja eher was man nicht unbedingt nur hört, sondern auch fühlt, also wahrnimmt vom Körper her, und dann eben der schneidende Klang von der Spielpfeife, die Melodien, das ist was quasi wirklich in Mark und Bein richtig reingeht, und das hat mich da berührt.
Wie viele Pfeifen hat denn ein Dudelsack oder ist das eine variable Größe?
Das ist eine variable Größe. Das ist abhängig von der Bauart, von der Tradition des Instrumentes und vom Geldbeutel des jeweiligen Spielers natürlich.
Ah.
Minimum ist, also vom Dudelsack her, eben der Sack, der nur als Luftvorrat, als Luftverteiler da ist. Eine Spielpfeife, das Ding mit den Grifflöchern, wo man die Hände drauf hat.
Mhm.
Und mindestens eine Bordunpfeife, die den gleichbleibenden Grundton macht. Das ist so die Grundausstattung von einem Dudelsack.
Und je mehr Bordunpfeifen, desto wohlhabender der Besitzer.
Ja, oder auch desto voluminöser der Klang, sage ich jetzt einmal.
Okay.
Und wie gesagt, es hängt ein bisschen auch von der Historie des jeweiligen Instrumententyps ab, weil wir reden jetzt ja vom Überbegriff Dudelsack, Querstrich Sackpfeife, was ja nur eine Gattungsbezeichnung ist, und darunter gibt es ungefähr 250 verschiedene Dudelsackarten auf der ganzen Welt, die alle das gemeinsame Teil Sack haben.
Mhm.
Das ist aber das Einzige, was die gemeinsam haben.
Warum haben die das? Ist das eine externalisierte Lunge, damit du mehr Luft durch das Ding befördern kannst?
Nee, es ist nicht mehr Luft, sondern der Vorteil, dass ich ununterbrochen spielen kann, weil ich von der Atmung unabhängig bin. Das ist das, was zum Beispiel die Aborigines oder diejenigen, die Didgeridoo spielen, über diese Zirkulationsatmung imitieren, dass sie quasi gleichzeitig über die Backen die Luft rauspressen und über die Nase einatmen, dass man ununterbrochen einen Ton kreieren kann. Für das haben wir Dudelsackspieler den Luftvorrat, den Sack.
Und der Dudelsack als Didgeridoo der Faulen sozusagen.
Das klingt viel zu böse. Ja, also das ist der das herausstechen die eigentlich,
ja,
das Alleinstellungsmerkmal, dass der Dudelsack ununterbrochen spielen kann, aber auch Querstrich muss. Also wir haben auch das Problem, dass wir zum Beispiel keine Staccato-Töne auf dem Dudelsack spielen können, weil wir eben das Anblasen oder der Zungenschlag, mit dem man bei allen anderen Blasinstrumenten eben die einzelnen Töne akzentuieren kann, das interessiert meinen Dudelsack nicht, wie ich da reinpuste. Der macht unten immer Quäk. Also deswegen, wenn es dann wirklich so wäre, dass ich verschiedene einzelne Töne spielen muss, muss ich das alles über Fingertechnik, über Zwischentöne irgendwie so lösen. Das ist nur was Negatives. Aber das Positive ist, ich spiele in einer Tour, so einlullend fast. Also
ja,
ich kann ununterbrochen spielen. Und das ist das, was wirklich auch reingeht und die Leute animiert.
So, du bläst den Sack auf, also du hast dann irgendwie wahrscheinlich hat das Ding auch einen Namen, die Ventilpfeife oder so?
Ein Anblasrohr, ja, genau,
Anblasrohr.
Mit Rückschlagventil.
Okay.
Alternativ,
okay,
je nach Dudelsacktyp, gäbe es auch noch einen Blasebalg.
Ein Blasebalg?
Ja, genau, da sieht man dann ein bisschen aus wie so ein abgestürzter Maikäfer, weil man unter dem einen Arm eben den Sack eingeklemmt hat, wie ja immer beim Dudelsack, und unter dem anderen Arm noch so einen Blasebalg hat, mit dem man die Luft in den Sack reinpumpt. Hat den Vorteil, dass man nebenbei singen könnte oder so.
Du bläst den Sack auf, dann übst du Druck auf den Sack auf, weil du ihn unter deinem Arm trägst? Kannst du den Druck variieren oder ist der Auslassdruck oder die Auslassluftmenge immer gleich?
Man kann ihn variieren, sollte man aber nicht. Das ist die Schwierigkeit für die Anfänger, weil man ja einen konstanten, der Druck ist ausschlaggebend für die Tonhöhe. Und wir wollen ja einen gleichbleibenden Ton haben und nicht irgendwie so eine Sinusschwingung, irgendwas, was hin und her wackelt. Deswegen gleichbleibender Druck auf dem Instrument. Und den kann ich beeinflussen, entweder über das Nachblasen aus der Lunge oder über das Drücken mit dem Ellenbogen auf den Sack. Das ist so ein Gegenspiel, das am Anfang für die Anfänger vom Dudelsackspielen auch wirklich das Schwierige ist.
Mhm.
Weil das ist so eine total ungewohnte Bewegung. Auch das Ungewohnte, ich puste ins Instrument rein und es passiert nichts. Also bei einer Flöte puste ich rein, kommt ein Ton.
Mhm.
Beim Dudelsack muss ich erstmal den Sack füllen. Also ich muss reinpusten, ohne dass ein Ton kommt, kann dann aber wiederum spielen, Ton erzeugen, ohne dass ich nachpuste, weil ich ja die Luft rausdrücken kann. Das muss man auch mal erst irgendwie verstehen, dass das unabhängig vom Atmen ist.
Aber ich muss dann ja auch koordinieren, also in dem Moment, wo ich nachpuste, muss ich ja, darf ich nicht mehr so fest drücken.
Ja, richtig.
Weil sonst zu viel Luft kommt. Das heißt, es ist auch eine ganz neue Koordination, die ich da lernen muss. Ne?
Ja, genau. Da gibt es so ein paar Übungen, die man als Anfänger, so die erste Woche, sage ich mal, ist das ein bisschen hartes Brot, weil man mit einfachen Tonkombinationen, langhaltende Töne, eben Atemtraining, Atemübungen, Koordination, Ellenbogen, Lunge, das erstmal reinbekommen muss. Und wenn das dann halbwegs automatisiert läuft, kann man sich aufs Spielen konzentrieren.
Aber ein besonderes Lungenvolumen braucht man da nicht. Ne? Das ist auch gut für Asthmatiker geeignet dann so.
Das geht auch mit Lungenproblemen ohne weiteres.
Ist sowas eigentlich eher schwer oder leicht zu spielen oder zu erlernen? Wenn du jetzt auf die anderen Blasinstrumente guckst.
Was. Das hängt immer ein bisschen natürlich von der Motivation des Schülers ab. Aber es ist jetzt, wenn ich es mal in Relation zum Beispiel zu einer Geige setze, in meinen Augen deutlich einfacher. Weil ich habe ja, wenn ich diese Hürde vom gleichbleibenden Spieldruck mal genommen habe, dann habe ich die Töne ja vorgegeben. Es ist ja nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Ton spielen möchte, wie auf der Geige, eben die genaue Fingerposition auf dem Griffbrett erwischen muss, jedes Mal wieder neu intonieren, sondern der Griff, der Ton ist mir ja durch die Spielpfeife vorgegeben. Da ist es dann nur noch ein Üben und ein Professionalisieren der Spieltechnik.
Und die Bordunpfeifen klingen ja eh immer gleich, ne?
Ja, genau. Die sind natürlich auch druckabhängig, aber wenn ich meinen Spieldruck gefunden habe, dann klingen die gleich.
Sind die austauschbar, so dass ich sage, ich verändere jetzt den prinzipiellen Klang meines Dudelsacks? Also das heißt, ich habe einen Luftsack mit Spielpfeife und, weiß ich nicht, eine Batterie Bordunpfeifen zu Hause hängen und je nachdem, wie ich lustig bin, tausche ich die aus oder sind die fest verdrahtet?
Nee, das ist alles gesteckt. Also ich kann das Instrument in die Einzelteile auch wieder zerlegen, so wie es ich nach der Fertigung auch zusammenbaue. Aber es ist natürlich immer, die Spielpfeife hat einen gewissen Grundton, auf den die eingestimmt ist. Und die müssen sich auch in der Begleitung in den Bordunpfeifen widerspiegeln. Ich kann natürlich in anderen Tonlage, andere Spielpfeifen in das Instrument reingeben und dann wiederum auch andere Bordunpfeifen, andere Töne verwenden.
Also so, dass du dann einen Basssack, einen Sopransack oder so hast.
Es wird nicht so bezeichnet, aber man kann sich so vorstellen.
Ja. Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Weiß man eigentlich was über die Geschichte des Dudelsacks? Woher der kommt? Wer auf die Idee gekommen ist?
Da gibt es ein paar Mythen.
Oh, Mythen, geil.
Und versuche, das herzuleiten. Also was auf jeden Fall klar ist, diese weit verbreitete Mär, dass der Dudelsack aus Schottland stammt, das kann man guten Gewissens widerlegen.
Ach.
Das ist nicht der Fall. Es ist sogar so, dass der schottische Dudelsack, diese Great Highland Bagpipe, eigentlich der von der Tradition her gesehen jüngste Dudelsack von allen bekannten ist. Er ist halt nur in aller Munde, weil die Schotten den ja als Aushängeschild für sich entdeckt haben. Und deswegen verbindet man den Dudelsack Schottland, das ist fest miteinander verschmolzen. Bevor der den eigentlich schön klingenden Namen Great Highland Bagpipe bekommen hat, hat er auch Warpipe geheißen in Schottland. Eben aus dem Grund, weil der primär bei den ganzen Clans mit dabei war, wenn die in den Krieg gezogen sind, als Lärm zur Einschüchterung von den ganzen Feinden.
Na, und die Dinger sind ja auch sehr laut, ne? Das heißt, das Geräusch trägt auch sehr weit.
Ja, definitiv. Also es ist nichts für stille Kämmerchen. da haut's da die Ohren raus. Nee, zur Geschichte nochmal. Also es gibt, wie gesagt, quer über die Welt verstreut verschiedenste Dudelsacktypen mit langer Tradition. Jetzt mal in Deutschland gesehen, es gibt ein wunderbares Werk von Michael Praetorius, das war ein Klosterpater, der hat es 1618 geschrieben, also zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs dann, heißt Syntagma Musicum, wo der alles aufgeschrieben und aufgezeichnet hat, was der über Musik wusste. Und da gibt's so auch ein paar, einen zweiten Band, das ist ein dreiteiliger Band, da sind Bildertafeln drinnen, wo er alle Instrumente aufgezeichnet hat. Und da gibt's auch zwei, drei Seiten, wo verschiedene Dudelsacktypen aufgezeichnet sind. Hümmelchen, Dudai, die Schäferpfeife und der große Bock nach Praetorius. Irgendwo versteckt sich auch eine Musette. Und eben 1618, das ist jetzt 400 Jahre her, das ist ein Beleg dafür, dass der Dudelsack hier in Deutschland wirklich auch eine lange Tradition hat.
Das heißt, er ist uns, wir haben den aus den Augen verloren.
Ja, genau. Also der wurde irgendwann dann mal im Zuge der Klassik und so als Bauerninstrument verschrien und ist dann eben außer Mode gekommen und wird so ein bisschen, naja, von der Bildfläche beseitigt, weil ihm eben auch so ein bisschen der Ruf nachgeeilt ist, so ein verruchtes Instrument zu sein, weil die Leute, also entweder, das ist jetzt ja auch noch so, entweder man liebt die Dudelsackmusik oder man hasst sie. So zwischendrin gibt's fast nichts. Und diejenigen, die diese lieben, die sind sofort von dem Klang gefangen und müssen sich irgendwie bewegen dazu. Das ist ein mitreißendes Instrument. Und das wurde natürlich von der Obrigkeit nicht so gern gesehen, wenn da auf dem Marktplatz die Dudelsackspieler aufgespielt haben.
Teufelswerk.
Genau, deswegen wurde der so ein bisschen weggedrückt und ist dann wirklich ziemlich in Vergessenheit geraten. Aber in anderen Teilen dieser Erde, wenn wir jetzt mal ein bisschen in den Süden runtergehen, Frankreich hat die Dudelsackmusik zusammen mit Drehleier für so Balfolk heißt es da, also wirklich so Volkstanzveranstaltungen, eine große Tradition, oder noch ein Stück weiter nach Spanien, in Galizien, die Gaita, ist da auch ein sehr, sehr, sehr weit verbreitetes Instrument für Volksmusik. Es gibt die mehr, dass Kaiser Nero schon Dudelsack gespielt hat. Also es ist wirklich eine sehr, sehr lange Tradition, was nachweisbar ist. Und von der Herleitung her kommt er wahrscheinlich eher irgendwie aus dem fernöstlichen Bereich. Bisschen so, wenn man sich diese Schlangenbeschwörer, Spielpfeifen, Schalmeien vor Augen holt, das ist ja auch so dieser Klang, dieser Schalmei-artige Klang, wie die Dudelsackpfeifen das auch haben. Dann gab es irgendwann so ein Zwischeninstrument namens Platterspiel, wo zwischen diese Spielpfeife und dem Mund eine Schweineblase gebaut wurde, um eben noch so einen kleinen Luftvorrat zu haben, um das dauerhaft spielen zu können, und daraus hat sich dann der Dudelsack entwickelt.
Da ist es ja fast schade, dass der Dudelsack bei uns so ein Nischendasein, ich sag mal, ja, in dieser Nerd-Nische Mittelaltermarkt zu führen scheint. Gibt's?
Muss ich entschieden widersprechen.
Ich wollte gerade fragen, gibt's denn organisierte Dudelsackspiele? Also gibt's richtige Musikchors, die auf dem Dudelsack sitzen?
Absolut. Also der Dudelsack hat jetzt so die letzten 10, 15 Jahre eine unglaubliche Renaissance hingelegt und ist quer durch sämtliche Musikrichtungen wiederzufinden. Von der traditionellen Volksmusik, also es gibt hier bei mir ums Eck in Regen alle 3 Jahre so ein großes Volksmusiktreffen, nennt sich Drumherum, wo das eigentlich sehr traditionell mit Tanzmusik und sowas. Und wie ich das letzte Mal da war, schon ein paar Jahre her, ist auf dem Marktplatz die typische Tanzmusikbesetzung, Kontrabass, Geige, Akkordeon und zwischendrin ein Dudelsackspieler gesessen. Und weiterhin bis hin zur Rockmusik, wo der Dudelsack jetzt auch wieder beheimatet ist. Also nichts zuletzt durch Bands, die diese mittelalterlichen Klänge ein bisschen rockiger interpretieren, wie jetzt Schandmaul, Saltatio Mortis und wie sie alle heißen, die bespielen ja Riesenbühnen auf Wacken und Rock im Park und sowas. Also das ist jetzt definitiv kein Nische mehr.
Ach, dann habe ich es wahrscheinlich nur nicht gesehen, weil meine Alltagsmusik eine komplett andere ist. Ja. Gucken wir mal auf den Bau. Woraus besteht so ein Dudelsack? Also Pfeifen haben wir, einen Sack haben wir, das war's eigentlich, oder? Woraus besteht der Sack?
Ja, genau, das war's eigentlich im Groben. Der Sack, das ist vernähtes Rinderleder, stinkt normales Couchleder oder für Autositze oder sowas. Muss halt die entsprechende Dicke haben, dass es strapazierfähig ist, weil es ja eben die Pfeifen tragen muss und diesen Druckausgleich immer standhalten muss. darf nicht ganz luftdicht sein, also Kunstleder oder sowas funktioniert nicht, ach, weil ich ja immer automatisch durch den Atem auch ein bisschen Kondenswasser mit reinbekomme.
Ah.
Und das muss ja irgendwo hin. Wenn das jetzt ganz luftig ist und Plastiktüte, dann wird die früher oder später zum Schimmeln anfangen. Das wollen wir natürlich nicht haben. Und die Säcke, die sind innen mit einem speziellen Dichtmittel behandelt, was den Sack luftdicht, aber feuchtigkeitsdiffusionsoffen gestaltet ist.
Gore-Tex.
Würdest du lachen, es gibt es auch mittlerweile für die Schottenpfeife, also die vorhin schon beschriebenen Great Highland Bagpipes. Die haben mittlerweile größtenteils Gore-Tex-Säcke. Aus dem Grund, weil das Instrument, irgendwo muss die Lautstärke ja herkommen.
Mhm.
Und das braucht unglaublich viel Luft und Druck. Und automatisch, je mehr Luft und je mehr Druck aufzubringen ist, desto mehr Feuchtigkeit kommt auch mit rein in das Instrument. Und die haben das für sich entdeckt, die bauen da sogenannte Wasserfallen quasi mit ein. Und nach dem Spielen wird da der Gore-Tex-Sack, da ist unten ein Reißverschluss, zack, Zipper auf, Wasserfalle ausgeleert und gut ist.
Wie viel Volumen hat so ein Sack denn eigentlich? Ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, ne?
Das ist unterschiedlich. Kommt ein bisschen auf die Pfeifen drauf an, wie viel Luft die verbrauchen. Und natürlich auch auf die Anatomie des Spielers, auf die ich versuche, ein bisschen Rücksicht zu nehmen.
Ja klar, wenn ich kurze Arme habe, kann ich ja nicht so einen 10-Liter-Sack drunter hängen, ne? Ja,
richtig, genau.
So, du hast den Sack, den vernähst du wahrscheinlich dann auch mit einem ganz normalen Zwirn, oder?
Ja, genau. Der wird also falschrum auf links vernäht, die Naht abgedichtet und dann wird er gewendet, dass das nach innen verschwindet. Das ist, finde ich, nicht so dekorativ. Oder man macht wirklich aus der Not eine Tugend und macht nochmal einen Überschlag über die Naht und eine explizite Ziernaht, dann kann man das auch gleich richtig rum vernähen, ansonsten wird der auf links genäht und dann gewendet.
Und wie bekommst du dann die Pfeifen da rein? Bohrst du Löcher? Und
da wären, also es ist sowieso vorne, wo die Spielpfeife reinkommt, wird so ein Hals offen gelassen, da kommt die Spielpfeife, die wird eingebunden, spezielle Technik mit einem Faden. Und die anderen Anbauteile werden in den eigentlich schön abgedichteten Sack gleich wieder Löcher reingemacht, wo ihr die Anbauteile reingesteckt und wiederum verbunden werden.
Wie bekommst du denn da die Ränder dicht? Also kannst du ja nicht einfach eine Holzpfeife reinstecken und hoffen, dass die stecken bleibt, beziehungsweise dass die Luft durch die Pfeife geht und nicht an der Pfeife vorbei.
Ja, genau. Nee, das ist schon aufeinander abgestimmt. Leder hat ja Gott sei Dank den Vorteil, dass das einigermaßen flexibel ist. Also die Löcher, die werden mit Untermaß reingestanzt und dann quasi das Holzanbauteil etwas reingewürgt. Es ist ein bisschen ein Kampf, dass das am Anfang reingeht und da schon entsprechende Einbindrillen in das Holzteil reingearbeitet und dann schlüpft quasi das Leder in diese vorgesehene Nut rein und durch das, dass es ja flexibel ist, zieht sich das in der Nut wieder zusammen und gibt da erstens schon einen schönen Abschluss und meistens ist das sogar schon luftdicht, wenn man das richtig macht, aber zusätzlich wird da noch eine Fadenwicklung angebracht, das wirklich dann das festhält und abdichtet.
Leder, Holz, Faden, ist da überhaupt irgendetwas, was nicht, ich sag mal, unmittelbar natürlichen Ursprungs ist dran?
Ja, aber nicht viel. Also was der Einfachheit von vielen Spielern auch mittlerweile gewollt wird und ich versuche das auch entsprechend anzuleiten, ist die Rohrblätter. Das ist ja quasi der Motor des Instruments. Der Rest ist nur das, was optisch was hermacht und als Resonanzkörper, aber das, was den Ton erzeugt, sind ja die Rohrblätter, das ist der Tongenerator. Und die sind relativ empfindlich und traditionell werden die aus Schilfrohr gemacht, aus Arundodonax, was aber relativ empfindlich, mechanisch empfindlich ist, also da, wenn man irgendwie ein bisschen blöd an die Ecke hinkommt, ist das Rohrblatt gleich ruiniert und auch temperaturempfindlich, feuchtigkeitsempfindlich ist. Und die unempfindlichere Art und Weise ist es, aus Kunststoff zu machen.
Wo genau sitzen denn die Rohrblätter? Irgendwo mitten in den Pfeifen?
Jeweils zum Beginn der Pfeife. Also,
Außen oder innen?
Nee, innen. Alles, was sehr nah am Sack ist, das sitzt jeweils da dann ein Rohrblatt. Und in jeder Pfeife ein eigenes.
Du hast ein Stück, du hast einen Stock, du hast einen Stock, bohrst ein Loch in die Mitte, das wird dann deine Pfeife. Wie setzt du das Rohrblatt in diese Pfeife ein?
Da gibt's spezielle Bohrungen quasi, wo das eingepasst wird. Das sind eigentlich Presspassungen, dass das da klemmt drinnen und fix hält. Mhm.
Brauchst du denn eigentlich, das Leder hatten wir eben, das einfaches, so einfaches Rindsleder. Brauchst du eigentlich irgendwelche speziellen Materialien?
Die Hölzer, weil wir primär Obsthölzer brauchen. Also einmal quer durch die Obstwiese, Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge.
Warum Obsthölzer?
Weil die für Blasinstrumente guten Eigenschaften mitbringen. Die sind sehr hart und dicht gewachsen. Mhm. Und zudem noch halbwegs dekorativ von der Farbgebung her. Es gibt noch ein paar andere Hölzer, die verwendet werden können, wie jetzt Ahorn zum Beispiel, oder eben die exotische Riege, die ich eher ungern verwende, aus dem ökologischen Gedanken, wie jetzt Ebenholz, Grenadill, Kokobolo, Palisander, alles was einmal vom anderen Teil der Erdenscheibe kommt.
Wenn es dir um die Farbgebung des Holzes geht, das heißt, du lackierst oder bemalst hinterher auch überhaupt gar nicht, sondern du lässt das Ding ja naturbelassen?
Das ist nur mit Öl und Wachsen behandelt, aber ansonsten naturbelassen, genau. Also ich lasse der Natur da freien Lauf. Mhm. Vor allem bei Zwetschgenholz zum Beispiel, das hat ja eine unglaublich große Farbpalette von Violett, Rot, Brauntönen bis hin zu gelb-weißlichen Streifen. Sehr dekorativ. Also da braucht man wirklich nicht noch mit Beizen ran.
Hast du mal gezählt, wie viele Einzelteile du in so einen Dudelsack verbaust? Weil das klingt, als wären das gar nicht so viele.
Das kommt wiederum auf das Instrument drauf an. Also wenn wir jetzt mal von so einem Schulinstrument, von so einem einfachen Instrument ausgehen, wo nur das Wesen hier dran ist, habe ich das Amblasrohr. Mhm. Das steckt in dem Anbauteil, das im Sack drinnen eingebunden ist. Das nennt man Stock. Also Amblasrohr 1, Amblasrohr Stock 2. Dann habe ich die Spielpfeife 3, den Spielpfeifenstock 4. Dann die Bordunpfeife, die ist relativ lang, die baue ich dreiteilig. Mhm. Das ist dann Teil 4, 5, 6, 7. 4 hatten wir, also 5, 6, 7. Der Bordunstock 8 und der Sack 9. Dann ist das was handwerklich gefertigt ist. Das sind die 9 Teile. Dann brauche ich aber noch die Rohrblätter. Und es steckt im Bordun 1, 10 und in der Spielpfeife 1, 11. Und das sind die Einzelteile. Dann kommt natürlich irgendwie so ein bisschen Kork oder Faden für die Verbindungen, für die Wicklungen dazu. Und
ein Saxophon hat mehr Teile, würde ich jetzt mal denken.
Definitiv. Ja. Weil da ja auch auf wie allen Grifflöchern Klappen sitzen. Mhm.
Warum baust du die Bordunpfeife dreiteilig?
Weil das hat zwei Gründe. Einmal muss die gestimmt werden können, also die, wo die zusammengesteckt ist, das wird nicht fest verbunden, sondern verschiebbar. Das sind Stimmzüge, dass ich den Ton quasi, dass ich nicht jedes Mal ans Rohrblatt muss, wenn sich die Witterung ein bisschen ändert oder so, sondern dass ich das von außen nachstimmen kann.
Aber indem du sie verlängerst oder verkürzt, ne?
Genau, richtig. Okay. Mhm. Und das ist natürlich zum Transport auch einfacher.
Ja, stimmt, ja klar.
Das auseinandernehmen kann, in den Koffer reinlegen, anstatt dass ich da jetzt mal so ein 1,50 Meter Waffenkoffer damit mir rumschleppen muss.
Das ist auch schön, wenn du immer mal von der Polizei angehalten wirst und sie fragen, was du da hast. Wie stimmst du denn eigentlich? Erzeugt die Bordunpfeife einen so klaren Ton, dass du sie stimmen kannst, also dass du, was weiß ich, einfach ein Stimmgerät daneben hältst und so lange an der Bordunpfeife ziehst oder drehst, bis es grün ausschlägt? Oder ist das eher so ein Gefühlsding, weil dieser Bordunpfeifenton ja doch ein Brummton eher ist?
Ja, nee, also die meisten Stimmgeräte kennen das ab. Also definitiv kann man dazu stimmen. Genau, wobei es je nach Anwendungszweck. Also wenn ich nur für mich allein spiele, kann ich ja eigentlich auf das Stimmgerät verzichten. Also die Frage kann man jetzt in zwei Richtungen interpretieren. Hier zum Endabstimmen für mich als Instrumentenbauer auf jeden Fall habe ich als Backup mein Stimmgerät und muss schauen, wo sind wir denn ungefähr. Also das auf jeden Fall wird das alles nach Stimmgerät Zimmertemperatur 20 Grad, Kammerton 440 eingestimmt.
Ja.
Definitiv. Als Anwender, wenn ich jetzt nur alleine spiele, kann ich mir das Stimmgerät eigentlich sparen, weil ich ja den Bordun nach meiner Spielpfeife stimmen kann. Das ist ja die Begleitung. Und ich kann die Spielpfeife als Referenz hernehmen, also ich spiele mir selber einen Ton vor und stimme nach diesem Grundton am besten, den ich spiele, meine Bordune.
Ist das aufwendig oder ist das sowas wie an der Ukulele, pling, 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 dreh, fertig?
Mit einiger Übung, ja.
Wie lange baust du denn eigentlich an so einem Instrument dann? Weil das klingt nach vergleichsweise, also das klingt, ist wahrscheinlich eine Unverschämtheit, aber es klingt nach vergleichsweise wenigen Arbeitsschritten, die du da hast.
Oh nee.
Okay.
Das stimmt nicht. Genau. Ist ein bisschen, glaube ich, auch in
also
dem.
Hier ein Sack, da ein Rohr, weißt du?
in dem Macherfilm, der ja über mich auch gemacht wurde, schön dargestellt, wie viele verschiedenen Werkzeuge und Arbeitsschritte da eigentlich zum Einsatz kommen. Und da haben wir noch bei weitem nicht alles gefilmt, was wirklich notwendig ist. Weil man muss erstmal das entsprechende Holz aussuchen, das lang genug abgelagert ist, das aus Brettern zurechtsägen, auf die richtige Länge, in Kanteln. Dann muss es gebohrt werden. Das ist schon mal ein sehr wichtiger und entscheidender Prozess, die entsprechende Innenbohrung in die Teile reinzubringen. Dann, wenn das fertig ist, wird das auf der Innenbohrung zentriert und außen die Form drauf gedreht. Oberflächengestaltung, auch Oberflächenbehandlung, wie vorhin gesagt, mit Ölen und Wachsen.
Oberflächengestaltung ist Optik oder ist es auch Klang?
Das ist, also in 95% der Fällen ist es Optik.
Okay.
Genau. Bei der Spielpfeife ist die Wandungsstärke schon auch ausschlaggebend, weil ich sonst zu den Grifflöchern hin, wenn ich die jetzt entsprechend dicker machen würde, habe ich so ein Tonlochkamin, nennt man das. Und der verändert den Ton wiederum. Also da ist es schon wichtig, dass ich sehr exakt arbeite. Bei den Bordunpfeifen ist es eher Ästhetik, wie die außen gestaltet sind, da ist wichtig, wie die innen gebohrt sind. Und dass eben die Übergänge richtig schön passen, auch diese Steckverbindungen, da muss ja eine gewisse Toleranz sein, dass eben der Kork oder die Fadenwicklung noch reinpasst. Es darf aber nicht zu viel Abstand sein, dass das nicht wackelt oder sowas. Da muss man schon exakt arbeiten. Ja, wie gesagt, die Oberflächengestaltung, dann den Sacknähen, der Zusammenbau mit den Wicklungen, das Instrument zusammenbauen und dann der wesentliche Punkt. Und das kann schon auch mal einen kompletten Arbeitstag in Anspruch nehmen. Bei einem aufwendiger gestalteten Instrument die ganzen Rohrblätter bauen, die Pfeifen jeweils einstimmen und vor allem auch aufeinander abstimmen, dass die von der Lautstärke her passen.
Da wird man irre bei, oder?
Nicht, wenn man jetzt da 3, 4 Bordunpfeifen hat, dass einer mords nach vorne rausbrüllt und die anderen quasi überdeckt, sondern es soll ja ein harmonischer, gleicher Klang sein, dass die auch gleichzeitig losstarten, wenn man zum Spielen anfängt und jetzt nacheinander erst anfangen, dass die so den gleichen Druckpunkt haben und wiederum auch harmonisch zur Spielpfeife klingen. Und ja, deinen Einwurf, den kann ich schon mit aufnehmen. Teilweise kann man da schon auch den Verstand verlieren.
Zwischendrin.
Vor allem, wenn man dann eigentlich meint, man ist zufrieden und das passt und legt das Instrument zur Seite, geht einen Kaffee trinken und kommt dann eine halbe Stunde zurück und probiert es nochmal aus und es passt halt gar nichts mehr.
Diese Druckpunkte, von denen du gerade gesprochen hast, dass sie gleichzeitig losspielen, wie setzt du die? Also wie beeinflusst du die?
Das kann man ein bisschen über die Luftzufuhr steuern, wie viel Luft die jeweiligen Pfeifen bekommen und über die Härte des Rohrblatts. Also wann der Ton wirklich ausreicht, Also ein Rohrblatt funktioniert über diesen Bernoulli-Effekt, um da ein bisschen in die Physik abzuschweifen. Das heißt, eine Strömung, also der Luftstrom kommt an das Rohrblatt. Da ist eine sehr kleine Öffnung, wo die Luft durchströmt, und durch die Strömungsgeschwindigkeit wird irgendwann, wenn der Druck oder die Strömungsgeschwindigkeit ausreicht, ein Sog erzeugt. Mhm. Und der saugt dann quasi die schwingenden Bestandteile des Rohrblatts auf den Träger oder beim Doppelrohrblatt die zwei schwingenden Rohrblatthälften aneinander. Und der Luftstrom reißt ab durch das, weil dann eben da kein Spalt mehr ist. Dann durch die Eigenspannung springt es wieder auf, dann kommt wieder der Zug, der Sog und zieht wieder runter, und das ist so die Schwingung, die dann erzeugt wird. Und da braucht man aber, wie gesagt, irgendwie so einen gewissen Grunddruck, dass das mal in Schwingung gerät, ja, dass das startet.
Woher weißt du denn aber, wie dein Rohrblatt dimensioniert sein muss? Oder hast du einfach eine Batterie Rohrblätter, die alle in diese eine Pfeife theoretisch reinpassen oder die alle in diese eine Pfeife reinpassen und probierst erstmal aus, welches das ideale Rohrblatt für diese Pfeife in Kombination mit den anderen Pfeifen ist?
Es ist ja Gott sei Dank nicht so, dass man das Rad jedes Mal komplett neu erfinden muss, sondern ich baue ja meine Instrumente nach einem gewissen Vorbild, nach einem Schema, nach meinem Modell. Und da weiß ich, in diesem Modell funktioniert diese Art, dieser Typ von Rohrblatt. Da habe ich natürlich immer etliche auf Vorrat oder weiß, wie die anzufertigen sind. Also die baue ich ja auch selber. Und steckt dann, wenn es dann soweit ist, mal eines rein und schau, wie verhält sich's denn. Ja. Weil wir einfach auch mit einem Naturprodukt zu tun haben. Das Holz ist jedes irgendwie ein bisschen anders, reagiert anders drauf, und dann fängt dieser Abstimmungsprozess an. Kann auch wirklich mal sein, dass ein super tolles Rohrblatt in der Pfeife A grandios funktioniert und in der Pfeife B, die eigentlich nach dem gleichen Schema gebaut ist, überhaupt nicht. Also das muss immer irgendwie zusammenpassen.
Wenn du sagst, du baust nach einem bestimmten Modell, ist das ein Modell, das du selbst entwickelt hast im Laufe der Jahre?
Ja. Also bei manchen Instrumententypen, da ähneln sich die Modelle der Hersteller ein bisschen, weil die alle auf den gleichen Ursprung quasi zurückgehen. Aber jeder hat so seine Facetten, seine Eigenheiten in die Instrumente integriert.
Was ist denn das Besondere dann an genau deinem Modell? Oder hast du mehrere Modelle?
Ich baue ja verschiedene Instrumententypen, also primär eben die traditionell regionalen Typen, wie die im Pretorius drinnen sind, Schäferpfeife, Hümmelchen. Und da gibt schon meine eigenen Typen, meine Modelle, die ich entwickelt habe. Und das kann man schwer beschreiben, weil es zu sehr in die Fachthematik reingeht. Ich würde sagen, meine Schäferpfeifen zum Beispiel, die grenzen sich von den der Kollegen in der Ausgewogenheit des Klanges ab, und dass die wirklich einen prägnanten Bassgrundton mitbringen. Und die Spielpfeife aber sehr, sehr ausgewogen dazu steht.
Wie funktioniert denn dann so eine Modellentwicklung? Sitzt du dann da und denkst dir, ich möchte einen tiefen Bass und eine ausgewogene Spielpfeife, und dann fängst du an auszuprobieren, oder lässt sich das berechnen, was da hinten dann rauskommt?
Prinzipiell lässt sich das berechnen. Das haben wir auch in der Berufsschule auch andiskutiert. Ich habe hier im Regal große Wälzer stehen, die sich mit der Thematik beschäftigen. Aber das schönste Zitat, das möchte ich in dem Fall mal kurz anbringen, das hat mein erster Lehrmeister, der mittlerweile leider schon verstorben ist, Rainer Weber, ein Instrumentenrestaurator, angebracht. Er hat gesagt, ja, das kann man alles berechnen. Und wenn man fertig ist, dann nimmt man das und schmeißt es weg und probiert es aus, weil es stimmt sowieso nicht. Genau. Und da hat er leider auch recht gehabt. Also
wie viele Dudelsäcke hast du verbaut, bis du da warst, dass du dein Modell gefunden hattest? Also wie lange musstest du üben?
Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal das ein bisschen anders umdrehen und sagen, das ist ein Prozess, der eigentlich nie abgeschlossen ist. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Modell und gebe das auch guten Gewissens aus den Händen, jedes neue Instrument, aber man lernt nie aus. Und im Laufe der Zeit kommt man dann immer wieder drauf, so, ja, das ist zwar schon nicht schlecht, aber es könnte vielleicht noch ein Ticken besser sein an der und der Stelle. Oder durch die Praxis. Ich bin ja selbst auch Musiker, bei einer, so einer Mittelalter-Folkrock-Band, Totus Gaudio, wo wir so große Mittelalterfeste und Konzerte bespielen. Und dadurch den Bühnenalltag, das ist ja das, was auch viele Kunden schätzen, da dass ich jetzt nicht nur aus der Theorie die Sachen mitbringe, sondern eben auch aus dem Bühnenalltag Sachen mit in die Instrumente integriere und da quasi weiß, von was ich rede, kommen dann wieder Ideen und Anregungen und denke, ja, da bei dem letzten Konzert abends um 11, da wurde es irgendwie brutal kalt und dann hat das Instrument so und so reagiert. Wie könnte man denn da irgendwie das machen, dass das irgendwie stabiler bleibt oder so?
Die Bauzeit, wir sind von der Bauzeit abgeschweift. Wie lange baust du an so einem Dudelsack?
Das ist die Killerfrage, die ich bis jetzt eigentlich noch in keinem Interview wirklich explizit beantwortet habe, oder
Okay.
zumindest nicht sinnvoll. Das letzte Mal habe ich irgendwie eine wilde Anzahl an Stunden einfach rausgehauen.
Wie lange hast du am letzten gebaut?
Das kann man wirklich so generell nicht beantworten, weil ich nie ausschließlich an einem Instrument
Verstehe.
arbeite. Also erstens kommt es natürlich auf die Komplexität des Instruments drauf an. Du kannst jetzt natürlich nicht ein Schulinstrument, ein einfaches, mit einem aufwendigen Profi-Instrument mit Treiber, Dumpfeifen, Umstimmern, Klappmechaniken etc. Punkt, Punkt.
Klappenmechaniken.
Ja, bauen wir auch noch mit drauf, wenn es sein muss.
Was klappt denn da?
Ja, hoffentlich klappert nichts, aber es klappt dann besser, dass man manche Töne besser spielen kann oder zusätzliche Töne.
Und wo ist die Klappmechanik dann eingebaut? In der Spielpfeife.
Die Klappen, die sind auf der Spielpfeife
Okay.
drauf, genau. Also eine Standardklappe quasi ist für den tiefsten Ton, weil der akustisch gesehen relativ weit unten liegen muss, wo man mit dem kleinen Finger eher schwerlich hinkommt. Und da kann man sich quasi so eine Krücke hinbauen, dass man das von weiter oben schöner bedienen kann. Und wie gesagt, dann gibt es diverse Möglichkeiten noch, zusätzliche Töne wie Halbtöne, die jetzt entweder nur schlecht über irgendwelche Gabelgriffe spielbar sind oder gar nicht spielbar sind, dass man die über Klappen einfach dann spielbar macht, dass man die Funktionalität des Instruments
Das
erweitert.
sieht dann deine Spielpfeife aus wie ein abgespecktes Saxophon.
Ja, Saxophon ist ja komplett aus Metall.
Ja,
Da
aber
muss
hat auch
man
Klappen. Darum kam ich da jetzt drauf.
Richtung Klarinette oder Oboe oder sowas
Okay, ja.
gehen. Ja.
Du hattest ganz am Anfang, hast du gesagt, dann hast du dir auf eBay so einen Dudelsack geholt und hast dann schnell festgestellt, dass du ein anständiges Instrument brauchst. Gibt's bei Dudelsäcken dann auch so Industrieware wie bei Streichinstrumenten oder bei Blechbläsern ja auch? Also chinesischer Industriedudelsack? So.
Gott sei Dank noch nicht so viel. Also es gibt seit sehr vielen Jahren diese Pakistani Great Highland Bagpipes, die aber wirklich eigentlich eher Dekoration wie Instrument sind. Ist auch wenn Leute mit so Teilen bei mir ankommen, mit der Bitte, dass ich die spielbereit mache, dann drücke ich denen meistens einen Nagel in die Hand, wo ich mit so großen Augen angeschaut wird. Sag ja, hängt es einfach über den Kamin an die
Super.
Wand, das ist eine schöne Deko, aber das macht keinen Sinn, irgendwie das Ding spielbereit zu machen. Da gibt es sehr viel, aber sehr, sehr gruselige Sachen. Spannenderweise haben sich die auch vor einiger Zeit auf das komplexeste aller Dudelsackinstrumente, die irische Ilmpipe, draufgestürzt und bieten da ja auch so fernostproduzierte Ilmpipes an. Ist auch sehr gruselig. Auf meinem Metier, wie gesagt, diese Schärfepfeifen, Hümmelchen, das haben sie Gott sei Dank noch nicht irgendwie auf dem Schirm, dass da vielleicht auch eine Nachfrage da wäre. Da gibt es Gott sei Dank noch nichts.
Was macht diese irische Pipe so komplex?
Erstens ist es der einzige Dudelsack meines Wissens, der vollchromatisch über zwei komplette Oktaven spielbar ist, in der Standardausführung. Und dann gibt es da eine Vielzahl an verschiedenen Pfeifen noch dazu. Da gibt es neben den Bordun-Pfeifen, die ja zu allen Dudelsäcken gehören, bei der Illenpipe standardmäßig drei, so ein Bass, Tenor und Sopran, noch sogenannte Regulators. Das sind eigentlich auch, kann man sagen, Bordunpfeifen mit Klappen drauf, die nur einen Ton spielen, wenn ich eine Klappe bediene.
Also
Da
die man
kommt
zuschalten kann sozusagen.
genau richtig.
Ah.
Und die liegen so quer über den Schoß, also es ist ein Instrument, die Illenpipe, die standardmäßig im Sitzen gespielt wird. Dieser komplette Blumenstrauß aus Bordunpfeifen und Regulators liegt so quer über den Schoß. Und während ich mit den Händen die Melodiepfeife bediene, muss ich mit dem Handrücken der rechten Hand diese Klappen auf den Regulators bedienen und kann, wenn ich es dann kann, irgendwann mal nach 20 Jahren üben, mir parallel dazu auch noch eine Akkordbegleitung spielen. Also es ist ein unglaublich komplexes Instrument, sowohl im Bau, im Stimmen und dann im Bedienen. Und ich kenne nur wenige Leute auf dieser Welt, die das wirklich beherrschen.
Da würde man ja gerne mal mit dem Typen sprechen, der sich das ausgedacht hat, ne?
Ja, genau. Dem ordentlich eins hinter die Ohren geben.
Aber woran erkenne ich denn jetzt, also ich möchte jetzt gerne auch Dudelsack spielen, woran erkenne ich denn dann ein anständiges oder nicht anständiges Instrument, wenn ich überhaupt keine Ahnung von sowas hab. Klar, ich kann zu dir gehen und das kann ich mir aber möglicherweise nicht leisten. Ne? Also so ein handgebauter Dudelsack kostet ja wahrscheinlich nicht gerade wenig Geld.
Das ist, um jetzt nochmal die Brücke zum Hornbach aufzuschlagen, das sagt ja auch jeder Handwerker, wer billig kauft, kauft zweimal.
Ja.
Also du kannst ja schon einen Akkuschrauber für 10 Euro kaufen, mit dem kannst du vielleicht auch 10 Mal irgendwelche Spackse senken, aber beim 11. Mal wirst du ihn in die Ecke schmeißen und dir halt doch ein namenhaftes Produkt dann vielleicht kaufen.
Ja.
Und so ist es auch bei jedem Instrument. Natürlich als Anfänger meint man da sparen zu müssen und wenn es dich nicht auskennst, ist meine Handreichung immer jemanden suchen, der sich damit auskennt, einen Lehrer, einen anderen Spieler oder einen Instrumentenbauer kontaktieren. Also wir sind keine Vertriebler, keine Verkäufer, die jemandem was aufschmatzen wollen, sondern ich habe immer ein offenes Ohr für Leute, die sich für die Materie interessieren. Die lade ich auch gerne zu mir in die Werkstatt, hier in meinen Ausstellungsraum ein. Dürfen sich alles angucken, zu Nicht-Corona-Zeiten auch gerne ausprobieren. Und ist keiner, ich bin nicht böse, wenn derjenige dann nach 2 Stunden sagt, das war jetzt unglaublich spannend, ich habe viel dazugelernt, ich kaufe aber trotzdem nichts. Das ist kein Problem. Oder Spielkurse, das ist auch meine erste Empfehlung, die ich jedem ausspreche. Es gibt Gott sei Dank mittlerweile eine Vielzahl an Spielkursen, die hochkarätig besetzt sind, wo auch für blutige Anfänger immer was dabei ist, wo man an einem Wochenende meistens, Freitag bis Sonntag, unter professioneller Anleitung ein Leihinstrument dort bekommt und einfach mal ins Blaue hinein Wochenende lang ausprobieren kann, ist das was Dudelsack spielen für mich oder war das nur ein Hirngespinst? Da bin ich dann mit Kursgebühren, Übernachtung vielleicht mit 200 Euro dabei und weiß nach 3 Tagen ganz, ganz sicher, war das jetzt was? Lohnt sich's nochmal 1000 Euro oder so in ein Instrument zu investieren oder lassen wir es dabei als interessante
Ja.
Erfahrung und ich kann jetzt was erzählen?
Und so ein Tausender ist dann auch ein realistischer Preis für einen Dudelsack.
Das ist das Minimum, wo man
Okay.
rechnen muss, um wirklich was Brauchbares zu bekommen.
Gibt es da denn eigentlich, also wie lange halten diese Instrumente? Gibt es da auch sowas wie einen Gebrauchtmarkt?
Also die Instrumente halten eigentlich ein Leben lang.
Ja.
Es sind ein paar Teile, die hin und wieder Pflege bedürfen. Also wie bei jedem Instrument, sage ich jetzt mal, bei der Gitarre muss man halt auch immer wieder frische Saiten aufziehen oder das Griffbrett reinigen. Und so ist es beim Dudelsack auch, dass der mal ein neues Rohrblatt vielleicht braucht, wenn das alte abgespielt ist oder der Sack abgedichtet gehört. Mhm. Wenn er jetzt mal 2 Jahre ungespielt in der Ecke gelegen ist, ist er ausgetrocknet, aber da ein Schluck Dichtmittel rein und dann läuft er normalerweise wieder. Oder einfach mal so eine Wartung sich gönnen, das schadet ja generell nicht, wie ein Kundendienst beim Auto, dass da der Erbauer mal kurz drüber schaut und checkt, ob das alles noch so funktioniert, wie es soll. Und dann kann man mit dem Instrument 20, 30, 40 Jahre Spaß haben.
Das heißt, es gibt Gebrauchte, die ich kaufen kann?
Es gibt Gebrauchte, aber relativ wenige. Also das ist tatsächlich so, dass die Instrumentenbesitzer auf den Instrumenten hocken wie so eine Glucke.
Wie kommt
das? Der Gebrauchtmarkt, der ist wahrscheinlich, weil man eine Beziehung aufbaut zu dem Instrument in der Zeit, wo man es bedient hat. Also entweder es wird relativ bald verkauft von Leuten, die eben meine Tipps nicht berücksichtigt haben und sich einfach ins Blaue hinein ein Instrument gekauft haben, um dann festzustellen, scheiße, das war doch nichts. Das wird dann relativ bald wieder verkauft oder die bleiben bis zum bitteren Ende beim Besitzer. Also es, wie gesagt, es gab bis vor kurzem eine wunderbare Seite, die jetzt leider abgeschaltet wurde, den Sackpfeifenclub, und da gab es auch eine Börse, eben explizit für diese Instrumente, aber da wurde relativ wenig angeboten. Ich bin da einer Antwort schuldig geblieben, das, was ich eben nie wirklich beantworten kann, aber so eine ungefähre Zeit kann man dann doch sagen, zwischen 3 Tagen und 2 Wochen ist so eine Bauzeit für ein Instrument. Also wirklich die fixe Fertigungszeit. Natürlich kommt da dann obendrauf eine Wartezeit für Trocknungsprozess vom Öl, von die Spannungen aus dem Holz abbauen, wenn ich es mal zu Kanteln gesägt und gebohrt habe. Also wirklich der Bauprozess, der zieht sich über etliche Wochen, aber die fixe Arbeitszeit sind das, was ich ungefähr gesagt habe.
Wie ist denn da eigentlich die Nachfrage? Also hast du da so Wartezeiten wie bei einem teuren Mercedes? Oder?
Das weiß ich jetzt nicht, weil ich kein Mercedes-Fahrer bin und mir auch nie wahrscheinlich einen teuren Mercedes leisten werden könnte.
Das war jetzt auch eher
aber so. Ich kann mich Gott sei Dank nicht über mangelnde Nachfrage beklagen und mit so einem Jahr Wartezeit muss man schon rechnen.
Wow! Dann habe ich nur noch ein Problem. Wo übt man, ohne dass man hinterher ans Kreuz geschlagen wird von seinen Nachbarn?
Tja, das kommt immer auf die Wohnsituation drauf an, natürlich. Und also das ist auch in der Tat eine Frage, die ich bei so Beratungsgesprächen auch anbringe. Wo wohnst du? Wie kannst du üben? Mhm. Wenn jetzt das jemand in Berlin oder München in einem 20-Parteien-Hochhauskomplex ist, dem werde ich jetzt nicht irgendwie eine laute Mittelalter- oder Great Highland Bagpipe empfehlen, weil dann ist er relativ bald auf der Straße.
Ja.
Da gibt's aber auch Instrumente in Zimmerlautstärke, wie benannte Hümmelchen oder sowas. Also das ist wirklich ein Instrument, das ist sehr, sehr lieblich vom Klang her. Mit dem brauche ich mich aber da nicht beim Straßenfest draußen hinstellen und meinen, ich kann da 3 Reihen Biergarnituren bespielen, weil die schauen dann und denken sich, was macht der? Ich höre nichts. Das ist immer die Frage, was hat man für Möglichkeiten und was will man mit dem Instrument? Mhm. Da gibt es wirklich eine große Bandbreite und da muss man eben für den jeweiligen das Richtige dann rausfinden.
Könnte man auch ohne die Bordunpfeifen üben?
Kann man prinzipiell, ja, es klingt halt ein bisschen kastriert. Also zum wirklichen Klang vom Dudelsack gehört das dazu.
Klar, aber dass man wenigstens das Spiel übt, während man noch in seiner Wohnung sitzt und dann um die Bordunpfeifen mitzunehmen, kann man ja dann immer noch rausgehen und sich irgendwo auf den Berg stellen.
Ja, wobei die machen jetzt nicht die Lautstärke aus.
Okay.
Also das, was durchschneidend ist, der Klang, ist schon wirklich die Spielpfeife.
Dann ziehe ich halt doch aufs Land.
Ja, kann ich nur empfehlen.
Florian Ganzelmeier, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.